So, meine Damen und Herren, wir kommen zur Podiumsdiskussion und damit zum letzten Punkt, Tagesordnungspunkt unseres Symposiums. Ich darf kurz Konferencier sein und überbrücken, aber die Podiumsteilnehmer können schon auf die Bühne kommen. Das Thema der Podiumsdiskussion wird das Thema des Symposiums sein. Brauchen wir eine neue Gentechnik-Definition? Hintergrund dafür sind die neuen Züchtungstechniken, die Anlass zur Diskussion geben. Die Vorgängerreferate haben bereits die Grundlagen gelegt. Ob wir das alles nun in der Kürze der Zeit zusammenführen können, der Podiumsdiskussion wird sich zeigen. Ich darf Ihnen jetzt die Teilnehmer vorstellen. Vielleicht fangen wir an mit den beiden Damen. Die Sicht ist gleich frei. Zunächst alphabetisch Frau Engelhardt. Frau Engelhardt ist promovierte Biologin und Sie sind Fachgebietsleiterin am Bundesamt für Naturschutz. Dann Frau Frank, Sie sind Agrarwissenschaftlerin und Unternehmerin im Bereich Pflanzenzüchtung und in dieser Eigenschaft auch die Vorsitzende des Bundesverbands Deutscher Pflanzenzüchter. Dann darf ich die Herren vorstellen, auch alphabetische Reihenfolge. Herr Bartsch, promovierter und habilitierter Biologe. Sie sind bekannt als Leiter der Abteilung Gentechnik im BVL, Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Und schließlich dann Herr Ebner. Sie sind auch Agrarwissenschaftler und Sie kennen sich, Frau Frank und Herr Ebner, aus dem Studium. Herr Ebner ist aber auch Politiker von der Fraktion Bündnis 90 Die Grüne, Mitglied des Deutschen Bundestages. Ich freue mich, dass Sie alle hier sind. Und zum Ablauf, wir werden in die Podiumsdiskussion hier einsteigen. Achso, also ich bin Hans-Georg Lederer, Universität Passau, Jurist. Insofern aus einer anderen Profession hier, aber das hat nichts zu bedeuten. Es wird keine juristische Diskussion im engeren Sinne werden. So, dann werden wir es so halten, dass wir hier auf meine erste Frage hin, wenn es geht, wirklich kurze Eingangsstatements halten, aber wirklich kurz, denn Herr Ebner muss pünktlich weg, sagten Sie. Vielleicht können Sie es doch herauszögern, aber wir stehen sehr unter Zeitdruck. Wenn dann noch Zeit ist, dann würde ich die Podiumsdiskussion auch in das Publikum hinein noch öffnen, weil vielleicht doch noch Fragen übrig sind. So, jetzt kommen wir aber in die erste Fragerunde hinein und ich knüpfe an, was Herr Karmann gesagt hat, nämlich der EuGH wird über die GVO-Definition zu entscheiden haben und deren Auslegung. Und da wollen wir doch näher nachgehen, dem, was Sie angedeutet haben und uns die Frage stellen, was wäre, wenn? Keiner weiß, wie der EuGH entscheiden wird. Nicht. Sie wissen, auf hoher See und vor Gericht ist man in Gottes Hand. Es geht so oder so aus. Und wir fragen, was wäre, wenn? Was wäre, wenn der EuGH CRISPR-Cas-Organismen als GVO einordnet? Dann wäre meine Frage an Herrn Bartsch und auch an Frau Frank. Wüssten Sie jetzt eigentlich, was zu tun ist? Können Sie damit leben? Wüssten Sie, was die Rechtsfolgen sind? Könnten Sie als Regulierer oder auch als Chefin des Unternehmensverbandes Ihren Unternehmen sagen, das ist die Rechtslage, jetzt müssen Sie das und jenes beachten? Und ich werde die Frage in der Gegenrichtung stellen, sozusagen an Frau Engelhardt und Herrn Ebner. Was wäre, wenn der EuGH CRISPR-Cas-Organismen nicht als GVO einordnet? Wüssten Sie dann, was die Rechtslage ist? Wüssten Sie dann, hätten Sie den Eindruck, es gäbe Rechtslücken? Und für alle stellt sich natürlich dann die Frage, vor diesem Hintergrund, wollen wir deshalb eine neue GVO-Definition? Fangen wir vielleicht an mit Frau, oder der Reihe nach. Ja, Herr Bartsch, bitte.
Das ist mir egal. Also eigentlich Ladies first, aber ich fange trotzdem mal an. Natürlich können wir leben damit, weil wir sind ja Exekutive, wir müssen ja Gesetze und ihre Auslegung natürlich befolgen. Wir machen das auch jetzt schon. Ich meine, jetzt würden ja auch schon eine ganze Reihe von CRISPR-Cas-Organismen, gibt es ja sicherlich auch Unterschiede, sind ja auch schon GVO, manche nach unserer Meinung nicht, aber wenn der EuGH das so auslegt, klar, können wir das regeln. Wir machen das seit 27 Jahren, dass wir das Gentechnikgesetz auslegen und ich denke, das machen wir gut. Es sind keine Vorfälle bekannt, wonach wir irgendetwas Falsches entschieden haben. Aber ich muss sagen, die Folgen werden natürlich gravierend. Ne? Also Frau Frank wird das sicherlich noch ergänzen können. Wenn ich die WTO-Konsequenzen noch mal vor Augen führe, also wenn man wirklich jetzt pauschal alles als GVO abhandeln würde und wir haben keine Möglichkeit, die gesetzlich vorgeschriebenen Identifizierungsmaßnahmen durchzuführen. Wir können das zwar nachweisen, wir können es nicht identifizieren, wie es entstanden ist. Der Druck wird so groß, das, was Herr Kammann auch in seinem Vortrag skizziert hat, wir werden sehr, sehr schnell, denke ich, eine politische Diskussion kriegen und eine Ergänzung kriegen. Und im schlimmsten Fall, wenn es auch noch die Mutagenese drunter fallen sollte, die chemische und die radioaktive, dann werden wir sowas erleben wie beim Honigurteil vom EuGH, wo die auch weit übers Ziel hinausgeschossen sind. Und da wird es ganz, ganz schnell ein Korrektiv geben. Ist meine Prognose.
Und dann braucht man eine neue Gentechnik-Definition.
Also ich denke, alle haben ja heute mehr oder weniger gesagt, mittelfristig brauchen wir irgendetwas. Und vielleicht wäre es ja auch eine gute Idee, da jetzt schon mal mit anzufangen oder zumindest nach der nächsten Wahl, wenn da ein bisschen mehr Ruhe eingekehrt ist.
Gut. Frau Frank.
Ja, die Frage, können wir leben? Natürlich irgendwie, aber als Pflanzenzüchterin wird es mir jetzt nicht reichen, einfach die Rechtslage zu überleben, sondern wir wollen ja was erreichen. Für mich ist ganz zentral die Folie, die Herr Nigli gezeigt hat von Rockström, die zeigt, dass wir die Planetary Boundaries in den Agrarökosystemen zum Teil heftig strapazieren. Und es waren sich eigentlich bei allen Statements die Redner glücklicherweise einig, dass Pflanzenzüchtung hier eine Rolle zu spielen hat, auch wenn die Frage ist, wie groß sie ist. Es ist in den Agrarwissenschaften keine Neuigkeit, dass man gute Genetik braucht und die Agrarökosysteme gestalten muss. Also dieses Schlagwort Habitat Editing ist schön, ist aber ziemlich nahe am klassischen Fach Pflanzenbau. Der Beitrag, den die Züchtung leisten kann, verkleinert sich. Das ist ganz klar. Wenn die CRISPR-Cas-Methoden alle als GVO reguliert werden, das ist völlig klar. Also wenn wir auch äquivalente Methoden zur klassischen Mutagenese so regulieren sollten, wissen wir ja, können wir noch nicht mal Anträge stellen nach Gentechnikrecht, weil wir im Produkt nicht nachweisen können, wie wir hier vorgegangen sind. Also das führt einfach dazu, dass diese Methoden nicht angewandt werden können. Was ich auch für gravierend halte, ist, dass es uns in Probleme bringt mit dem internationalen Austausch und Fluss von genetischen Ressourcen. Denn die Pflanzenzüchtung lebt ganz maßgeblich davon, dass wir weltweit genetische Ressourcen austauschen und in Kreuzungsprozessen darauf zurückgreifen können. Das ist sehr wichtig. Das würde eine große Grauzone werden, wenn wir aus dem Ausland Material reinkriegen, von dem wir nicht beurteilen können, was daran gemacht worden ist, und wir hier einer Regulierung unterlegen, wo wir das aber irgendwie beweisen müssen oder zumindest uns dazu äußern müssen. Jetzt für die Fachleute unter Ihnen, wir haben schon Probleme mit Nagoya. Das würde vom Typus her das Nagoya-Problem verdoppeln, wenn nicht zum Quadrat verschärfen.
Also Ausweg, eine GVO-Definition, die aber CRISPR-Cas-Organismen ausschließen würde.
CRISPR-Cas-Organismen, damit habe ich ein Problem. Also wir sehen es so, die können entweder GVO sein, ganz klar. Wenn ich mit CRISPR-Cas ein Transgen einführe, ist es aus meiner Sicht GVO und auch kein Problem, das so zu regulieren. Wenn ich eine Knockout-Mutante mache, die ich jetzt mit klassischer Mutagenese erzeugen würde, sehe ich keinen Sinn darin, das als Gentechnik zu regulieren. Und wie wir gerade diskutiert haben, es geht auch nicht nach dem bestehenden Recht.
Geht schon. Ich soll jetzt die Frage beantworten, was ich mache, wenn der EuGH das nicht als GVO ansieht. Ich glaube, es gibt da nicht nur schwarz oder weiß. Was ich glaube, dass angesichts dieser Problematik der EuGH die Aufgabe an die Politik zurückspielen wird. Und er wird genau dieses Dilemma, das Frau Frank gerade angesprochen hat, adressieren und sagen, ihr habt hier eine Technologie entwickelt oder mehrere Technologien, die sind nach heutiger Interpretation, da beziehe ich mich jetzt auf den Herrn Spranger, ziemlich eindeutig unter unsere Freisetzungsrichtlinie und deren Regulierung zu subsumieren. Aber es gibt ganz offenbar einen Debattenbedarf. Und wir können aber mit dieser Technologie alles Mögliche machen. Wir können mit großer und mit geringer Eingriffstiefe eingreifen. Wir können mit großer und geringer Wirkung eingreifen. Wie soll bitteschön der EuGH das vorwegnehmen? Er wird es an die Politik zurückspielen. Falls er das nicht macht, kann er eigentlich nur zu einer Auffassung kommen, nämlich in Respekt vor dem Artikel 191 der Arbeitsweise der Europäischen Union. Und da bin ich nicht einig mit Herrn Dabrock. Ich möchte das Vorsorgeprinzip der Europäischen Union nicht in den Orkus kippen, weil nämlich an der Stelle die Beweislastumkehr genau dieses fordern würde. Also in Respekt vor Artikel 191 bliebe dem EuGH, wenn er hopp oder top sagen muss, nichts anderes übrig, als das so zu entscheiden, dass es GVO ist. Würde er es anders machen, hätten wir ein veritables Problem. Wir hätten das veritable Problem, das der Herr Ströbe angesprochen hat, nämlich die Frage, dass die Menschen in diesem Land einen Anspruch formulieren für sich, ich möchte entscheiden können, ich möchte Wahlfreiheit haben können, und dann müssen wir auch aus der Politik sicherstellen, dass sie das können. Auch in den USA ist jetzt der erste Schritt getan worden, zwar mit diesem Barcode, wo das jetzt nicht auf dem Produkt selber steht, aber das war vor 2 Jahren noch nahezu undenkbar, dass das passieren wird. Ja, das gibt's jetzt als Bundesgesetz in den USA. Und wir müssen ja schon sicherstellen, dass auch die gesamte gentechnikfreie Land- und Lebensmittelwirtschaft dann am Ende nicht in das veritable Problem reinrutscht, dass es einen irre großen Vertrauensverlust bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern geben wird, wenn sie nicht mehr gewährleisten kann, dass das, was sie sagen, nämlich Gentechnikfreiheit, auch in ihren Produkten drin ist.
Frau Engelhardt.
Ja, ich habe es schon ergriffen. Vielen Dank. Zu der ersten Frage, wie wir mit dem Urteil im Zweifel umgehen würden, da halte ich es wie Herr Barth selbstverständlich als Rolle in der Legislative, dass wir die selbstverständlich anerkennen. Aber vielleicht einen Schritt zurück, die Frage, brauchen wir eine neue Gentechnikdefinition, ja oder nein? Ein Punkt, auf den ich gerne aufmerksam machen will, ist, dass wir ja hier nicht über eine Gentechnikdefinition nur für einen Sektor sprechen. Gentechnikdefinition unterscheidet nicht zwischen den Organismen, in denen sie angewendet werden. Wir haben jetzt viele Beispiele aus dem Pflanzenbereich gehört, aber sie gelten genauso für die Definition, gilt momentan genauso für Tiere, Viren und Mikroben. Und zum Beispiel im Tierbereich ist lange anerkannt, dass Punktmutationen, meinetwegen Tumormäuse, Gentechnik sind. Das ist die letzten 30 Jahre nicht in Frage gestellt worden. Das heißt, es wäre wichtig für den Diskurs auch die anderen Bereiche der Biologie hinzuzuziehen. Ein Virologe beispielsweise, der ist sehr wohl der Meinung, dass eine Veränderung in 3, 4, 5 Basenpaaren große Auswirkungen haben kann auf den Organismus. Das ist so eine Ebene, die ich hier einfach ansprechen will. Eine andere Ebene, die ich ansprechen will, ist das Kontinuitätenargument, das Leuten, die den Diskurs schon lange kennen, Herr Wackernagel hat da langes historisches Wissen, das ist ja schon immer mitgeschwungen in der Gentechnikdiskussion. Und ich möchte 2 Aspekte davon rausgreifen. Einerseits, dass gesagt wird, wenn etwas, was wir schon immer gemacht haben, ist deshalb auch sicher. Das möchte ich einfach mal in Frage stellen. Und ich möchte hier auch von Diskontinuitäten hinweisen. Herr Hacker hatte am Anfang von einer Revolution der Technik gesprochen. Frau Becker hat angesprochen, dass es Möglichkeiten jetzt gibt mit CRISPR-Cas, und diese Chancen sind enorm, dass sich Polyploidie-Probleme behandeln kann. Das heißt, es ist nicht genau das Gleiche. Und da müssen wir einfach sehr genau hingucken und auch nicht zu schnell Schlussfolgerungen ziehen. Das sind so 2 Vorbemerkungen. Was ist jetzt aus naturschutzfachlicher Sicht unser Anliegen an eine Definition, was wir hätten, und da sehe ich mich auch durchaus sind wir in Diskurs mit vielen Umweltressourcen in Europa, die das auch so sehen. Wir möchten natürlich Anwendungen, die eine starke Auswirkung auf die Umwelt haben, die möchten wir sehen. Wir möchten die prüfen können. Ein Beispiel zum Beispiel, eine große Chance ist, Stressresistenz zu verbessern in Pflanzen. Aber das kann eben auch zu einer erhöhten Inversivität führen. Und das möchten wir einfach sehen und prüfen. Das heißt nicht, dass wir es automatisch verbieten. Das wird oft gleichgesetzt. Aber es muss einfach mal gesehen werden. Und das wäre das Anliegen, dass wir zu einer Definition kommen, dass wir Organismen, die eine starke Auswirkung auf Mensch und Umwelt haben, dass wir die sehen und prüfen, bevor wir den nutzen. Und ich glaube, das wird auch im Sinne derjenigen sein, die die Organismen herstellen, denn das wird sonst langfristig uns auf die Füße fallen. Das vielleicht als kurzen Eingang.
Ja, vielen Dank, Frau Engelhardt. Also ich vermute, Herr Ebner, dass der EuGH eine vergleichsweise präzise Auskunft geben wird, denn die Fragen des Conseil d'État sind auch vergleichsweise präzise. Und wenn ich denke an das Honigurteil des EuGH, da hat er auch sehr genau Auskunft gegeben, dass der Pollen ein toter GVO ist und deshalb aber als Zutat gewertet werden kann, aus GVO hergestellt. Das war sehr, sehr präzis und dann hat die Politik auch schnell reagiert übrigens, ne, mit der Änderung der Honigrichtlinie. Wie auch immer der EuGH dann entscheiden wird, ist deutlich geworden, glaube ich, wir werden entweder keine Rechtssicherheit haben oder keinen Rechtsfrieden haben. Ne. Das heißt, wir werden in die Diskussion kommen. Wir brauchen eine neue Gentechnik oder GVO-Definition, ja, aber in welche Richtung soll es gehen? Sie haben schon den Punkt angesprochen, Frau Engelhardt, in welche Richtung soll es gehen? Denn die Frage nach der GVO-Definition ist ja auch die Frage, was wollen wir eigentlich regulieren? Was ist der Regulierungsbedarf? Aber vielleicht kommt da gleich nochmal zurück drauf. Ich wollte noch fragen, wenn wir eine neue Gentechnik-Definition wollen, worauf soll es uns dann ankommen? Wir haben vorhin das Kriterium der Natürlichkeit behandelt. Das steht jetzt drin. Können wir damit noch in einer neuen Gentechnikdefinition etwas anfangen? Natürlichkeit. Punktmutation ist doch, könnte man sagen, Punktmutation, ob natürlich, genomeditiert entstanden oder chemisch induziert. Oder Fremdgen, nicht, könnte man sagen, nach neuesten Erkenntnissen, horizontalen Gentransfer gibt es in der Natur. Fremdgene wandern auch sonst artübergreifend in andere Arten ein. Was kann man jetzt noch mit dem Gegensatz Natürlichkeit und Artifizialität anfangen? Das wäre ein Punkt. Welches Kriterium ist das noch ein taugliches Kriterium in einer neuen Definition? Das andere wäre auch, soll die Definition noch stärker und praktisch eindeutig verfahrensbezogen werden? Oder soll sie doch besser eindeutig produktbezogen werden? Oder soll es nicht so sein, wie es interpretiert wird, ne, vom BVL? Naja, so verfahrens- und produktbezogen. Herr Ebner, darf ich Sie schon ansprechen?
Klar.
Sie sind noch bei Notizen, ja.
Herr Ebner. Ja, also Sie haben jetzt sozusagen schon mal vorweggenommen, die Frage wäre schon geklärt, brauchen wir eine neue Definition von Gentechnik? Ich glaube nicht, dass wir die brauchen. Es wurde vorhin auch mal in der ersten Runde schon mal debattiert, schließlich sei doch das Gentechnikgesetz irgendwann mal in grauer Vorzeit entstanden und hätte gar nicht gewusst, was da alles noch kommt. Ich habe da eine ganz dezidiert andere Auffassung. Das Gentechnikgesetz ist entstanden in einem Kontext neuer Technologien, der in das Erbgut, ob menschlich, pflanzlich oder tierisch, eingreifen kann. Man hat verstanden, dass hier sozusagen Eingriffe mit großer oder geringer Tragweite, in jedem Fall aber auch mit ethischer oder von ethischer Relevanz möglich werden, ob gezielt oder ungezielt. Man hat auch erkannt, dass die Entwicklung noch nicht am Ende ist. Was hat man gemacht? Man ist ja als Gesetzgeber immer in einem Dilemma. Ja, man kann jetzt irgendwie für alle Zeiten was regeln wollen, weiß man, dass es nicht geht, oder im Rückgriff auf irgendwas, weil das schon angesprochen wurde mit der Mutagenese und all diesen Dingen. Es lag völlig auf der Hand, dass man an der Stelle sagt, wir haben einen Status quo. Den schreiben wir erstmal fest. Wir schreiben in die Freisetzungsrichtlinie rein. Mutagenese ist auch Gentechnik, unterfällt aber nicht der Regulierung. Ja? Man hat es sehr wohl differenziert und sehr wohl unterschieden und hat gesagt, das, was dann ab jetzt kommt, was wir heute schon als ganz, ich sag mal, neue Technologien kennen und deren lange Wirkung wir noch nicht kennen. Es steht in der Freisetzungsrichtlinie ja diese Formulierung Long History of Safe Use, wenn ich das richtig weiß, drin, auf was man da rekurriert. Und man hat dann gesagt, was dann kommt, wollen wir in jedem Fall Risiko geprüft haben. Wenn diese Risikoprüfung ergibt, dass es ja gar keinen Unterschied macht, dann haben wir genau den Stand von heute. Genau das passiert heute ja auch. Ja, dann wird so ein Organismus zugelassen. Zugegebenermaßen, er muss gekennzeichnet werden. Aber das halte ich für unabdingbar, dass die Menschen auch ihre Entscheidung in ihrer Freiheit dann auch vollziehen können, ob sie beispielsweise so eine Freisetzung wollen draußen in der Natur oder nicht. Darum geht's uns. Setze ich so solchermaßen veränderte Organismen frei oder nicht. Also die Frage, was am Ende rauskommt in so einem Prozess mit solchen Instrumenten, die kann ich nicht am Instrument beantworten. Das kann ich erst machen, wenn ich die Risikoprüfung vorgenommen habe. Und deshalb sollten wir, glaube ich, schon ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und sagen, im ersten Schritt geht's immer drum, muss es jemand prüfen und muss es jemand zulassen. Und ich kann, wenn ich nicht weiß, was ich mit dieser Technik alles machen kann, nicht im Ernst sagen, ich lasse einfach alles mal laufen und irgendwann stelle ich fest, da ist eine Pflanze unterwegs oder ein Tier, was auch immer. Und wir haben versäumt, es zu regulieren. Den Vorwurf möchte ich mir nicht machen. Also an der Stelle bleibt nur der eine Weg zu sagen, wir müssen das prüfen. Und die Prüfung ergibt dann, besteht ein Risiko oder nicht? Ist das Risiko vertretbar oder nicht? Also deshalb glaube ich nicht, dass wir eine neue Definition brauchen. Wir bräuchten allenfalls, würde der EuGH anders urteilen, als ich es erwarte, eine Möglichkeit für die Kennzeichnung, um dann auch die gentechnikfreie Lebensmittelwirtschaft dann entsprechend schützen zu können.
Vielen Dank. Also Sie würden, wenn der EuGH sagt, es ist kein GVO, dann hätten Sie ja aber das gerade das Problem, dass Sie ansprechen, dass Sie ja eigentlich die Risikoprüfung wollen. Also Sie müssen dann doch eigentlich die Definition erweitern wollen. Denn, oder Sie müssen ein Kennzeichnungsgesetz einführen, denn das gäbe es ja noch nicht.
Das ist jetzt eine Hätte-Debatte.
Der EuGH wird entscheiden und wir werden mit Sicherheit, also das ist eine wirkliche Prognose, auch an Herrn Karmann anschließend die Frage deshalb auf dem Tisch haben, wollen wir eine neue Gentechnikdefinition, brauchen wir eine neue Gentechnikdefinition, je nachdem wie es ausgegangen ist, und die Frage wäre dann, ja, welchen Kriterien soll die eigentlich genügen? Ne? Soll sie also noch stärker verfahrensbezogen sein, damit wirklich klar ist, was alles drunter fällt? Ne? Wollen wir ein Kriterium wie Natürlichkeit festhalten oder hat sich sowas überholt? Das wären die Fragen sozusagen nach den Kriterien und den Prinzipien, die uns leiten, wenn wir eine neue Gentechnikdefinition wollen.
Ich sage es nochmal, ich gehe heute nicht davon aus, dass wir eine neue Gentechnikdefinition brauchen, weil die bisherige ausreicht. Die europäische Freisetzungsrichtlinie ist da präzise genug. Man mag sich darüber streiten, ob die Übersetzung ins nationale Recht präzise genug war. Das glaube ich an der Stelle weniger. Aber es wurde ja schon gesagt, man muss auch immer im Kontext des Gesetzgebers, also der Rahmenrichtlinie, dann auch betrachten. Insoweit glaube ich nicht, dass wir eine neue Definition brauchen.
Okay, vielen Dank. Herr Bartsch. Darf ich Sie fragen zu der Frage, zu dem Problem, wie müsste eigentlich eine neue Gentechnikdefinition dann aussehen, was die Kriterien angeht? Natürlichkeit, Verfahrensbezug, Produktbezug.
Also ich glaube, also im Moment sagen wir ja, wir können gut damit leben, im Moment, ja. Wir können sie gut auslegen. Wir können auch, das ist ja auch schon seit Jahren der Fall, es gibt übrigens Tiere mit Punktmutationen, die auch als nicht GVO deklariert werden. Die ZKBS hat im Jahr 2011 zum Beispiel einen Zebrafisch ausgenommen, der mit Zinkfinger behandelt wurde und ist kein GVO, wird genutzt. Das Problem bei den Tumormäusen war, dass man ja immer mit dem K-Log-System arbeitet, wo dann immer noch weitere Nukleotide drin bleiben und dann ist auch nach unserer Auslegung ist das eindeutig ein GVO. Also insofern Naja, egal. In Zukunft, ich würde mir wünschen, also wenn man da wirklich rangehen muss, sollte man wirklich schauen auf die vielen Erfahrungen, die wir jetzt in den vergangenen Jahren gemacht haben. Die wirklich gefährlichen Sachen, wir machen, also Gentechnik muss reguliert werden, zweifellos, also da wirklich, wo ich mit transgenen Ebola-Viren im Labor arbeite, da muss es Regularien geben, dass sie auch wirklich verschlossen bleiben. Das ist unbemerkt von der Öffentlichkeit, das läuft gut. 27 Jahre wirklich wunderbare Erfahrungen. Ich denke, in dem Bereich alles, was so S1-Organismen, wo wir sie eingestuft haben, die auch per se als jetzt erstmal nicht gefährlich für Mensch, Tier und Umwelt gelten, ich denke, da kann man, müsste man dafür sorgen, dass cis-gene Organismen, also wo Gene wirklich übertragen werden aus dem Genpool einer ein und derselben Art, dass das nicht so streng gehandhabt wird wie jetzt, weil ich denke, so wie wir das jetzt machen, ist es einfach für kleine und mittelständische Unternehmen einfach nicht möglich, das auf den Markt zu bringen. Ist so, es ist viel zu teuer, geht nicht. Und wenn man da also wirklich was tun will, auch diesen Grundsätzen, wie sie auch im Gentechnikgesetz formuliert sind, dass man aber auch die sichere Nutzung der Technologie ermöglichen soll, neben natürlich Schutz von Mensch, Tier und Umwelt, dann muss man da, denke ich, mittelfristig wirklich was tun. Weil jetzt hätte man die Chance, die Erfahrungen auch wirklich umzusetzen. Also wirklich nach all den Erfahrungen, die wir haben. Wie das dann jetzt im Einzelfall gemacht wird, ich denke, wir sollten die Zeit nutzen. Wir haben jetzt vielleicht noch ein, zwei Jahre, uns mal Gedanken zu machen. Wie könnte man das dynamischer gestalten? Weil wir haben ja festgestellt, der wissenschaftlich-technische Fortschritt, der ist so rasant, dass jede statische Auslegung, die wir machen, klappt nicht, funktioniert nicht. Ne? Und dann noch ein letzter Gedanke. Ich meine, das, was im Moment entwickelt wird, das ist ja nicht alles gänzlich unreguliert. Ich meine, Gentechnik ist schon eine Spezialgesetzgebung, die auch sehr streng ist, aber wir haben noch Novel Food. Also zum Beispiel alles, was ich jetzt mit Punktmutationen auslösen würde, wo ich jetzt tatsächlich bei einer Kulturpflanze auch Inhaltsstoffveränderungen kriege, würde automatisch nach uns eingestuft, nicht GVU, wir machen diese Einstufung, wir machen eine Vorprüfung aufgrund molekularer Daten, dann würde es tatsächlich unter Novel Food fallen. Oder dann gibt es auch noch, ja, die Sortenprüfung, ne? Da müssen sie auch noch durch und alles. Aber es gibt Regularien, muss man mal gucken, wie die dann zusammenspielen, aber ich denke, gänzlich ungereguliert, dass irgendjemand was auf den Markt bringt, zum Beispiel als Lebensfuttermittel, gibt es nicht.
Ich würde auch gerne zu dieser Frage antworten. Also ich würde auch sagen, wir brauchen eigentlich keine neue Gentechnik-Definition im Moment. Allerdings würde ich wahrscheinlich genau die gegensätzliche Antwort des EuGH erwarten, wie du sie erwartest. Also ich würde schon erwarten, dass der EuGH in dem Sinne, wie ich es in meiner ersten Antwort skizziert habe, urteilt. Wenn er das tut, würde ich sagen, könnten wir einigermaßen leben mit dem Gentechnikrecht, wie es ist. Wenn wir hier was Neues brauchen, würde ich noch mal gerne ein Stichwort aufgreifen, was Harald Ebner gerade gesagt hat, das war die Kirche im Dorf lassen. Also wir bräuchten dann aus Sicht der praktischen Pflanzenzüchter eine abgewogene Vorgehensweise, die einerseits, Herr Dabruck, das Institutionenvertrauen berücksichtigt. Das ist zentral wichtig. Also wir können auf keinen Fall irgendetwas machen hinter dem Rücken der Bürger oder der Verbraucher. Wir leben in einer Demokratie. Wir haben als Pflanzenzüchter Kunden, das sind erst die Landwirte, in zweiter Linie sind es die Verbraucher. Also es ist der Aspekt Bürger und Verbraucher. Also es kommt überhaupt nicht in Frage, dass wir das Institutionenvertrauen, was schon angegriffen ist, wie man sieht, weil die Bürger auch der Wissenschaft zum Teil nicht das aus meiner Sicht gerechtfertigte nötige Vertrauen entgegenbringen. Also hier müssen wir sehr sorgfältig sein. Gleichzeitig müssen wir gucken, wir haben es hier nicht mit Diskursen und Narrativen alleine zu tun, sondern wir haben es mit einem Planeten zu tun, der leidet und kreischt und quietscht unter der Art, wie wir ihn behandeln. Und Landwirtschaft ist nun mal, weil es sich in der Fläche abspielt und weil wir so viele sind, ich würde sagen, der größte Eingriff, den wir in die Natur vornehmen. Da haben wir unsere Unschuld verloren. Und es bleibt uns nichts übrig, außer mit diesen Agrarökosystemen jetzt so gut wie möglich umzugehen. Und wenn Sie, Frau Engelhardt, sagen, Stressresistenz, das wollten Sie sehen, das verstehe ich, aber to an extent, wie der Ami sagt. Stressresistenz machen wir täglich, heute im Zuchtgarten. Und was für uns zentral wichtig wäre, wäre, wenn man mehr Richtung einer produktbezogenen Regulierung gehen würde, dass das, was wir heute machen, per Kreuzung und per Selektion und per klassischer Mutagenese und per etwas intelligenterer, neuerer Methoden, die wir auch schon anwenden und die klar nicht Gentechnik sind, das darf auf gar keinen Fall unter eine endlos langwierige und teure Regulierung fallen, sonst kommen wir überhaupt nicht mehr voran. Und es ist auch nicht gerechtfertigt. Also wenn wir innerhalb der Art hier vorgehen, keine Transgene erzeugen, dann wissen wir im pflanzlichen Bereich ausreichend, was wir tun, unter den geltenden Gesetzen, die wir ja haben, wie Herr Bartsch ja sagt, wir sind ja nicht in einem rechtsfreien Raum. Ich darf ja kein Korn Saatgut verkaufen, was nicht sowieso nach dem Saatgutverkehrsrecht eine Zulassung bekommen hat. Das nur mein ergänzendes Statement aus der Praxis dazu, weil wir müssen ja, also durch die Person des praktischen Pflanzenzüchters geht ja sozusagen alles durch, was hier diskutiert wird und muss von uns umgesetzt werden.
Vielen Dank. Frau Engelhardt, Sie wollten noch.
Ja, jetzt muss ich dann natürlich sofort direkt reagieren auf die Stressresistenzbeispiel, was auch natürlich selbstverständlich auch mit klassischen Methoden erreicht werden kann. Und Ihre Aussage, dass das ja durch die Saatgutverordnung gut reguliert ist. Also meines Wissens wird dort nicht Invasivität getestet. Es könnte also gut, ich meine, es wird einfach nicht getestet. Das ist ein Realexperiment, was gemacht wird, einfach nur als schnelle Antwort. Aber die Hauptantwort, Sie hatten ja gefragt, einerseits, ob Natürlichkeit ein gutes Kriterium sein kann, zu einer Gentechnikdefinition. Wir haben ja gehört, dass Natürlichkeit sehr viele normative Ebenen hat, und vor dem Hintergrund ist es in den seltensten Fällen zu dem Risiko, mit dem Risiko gekoppelt. Und das ist ja eigentlich das, was im Sinne des Vorsorgeprinzips der Gentechnikregulierung erreichen will. Also ich glaube, dass das Natürlichkeitsargument auf vielen Ebenen nicht hilfreich ist, vor allem vor dem Hintergrund, dass es eben gar kein Nachweis ist für Risiko oder Nicht-Risiko. Und da komme ich auch wieder zurück zu dem Kontinuitätenargument, was wieder gerade mitgeschwungen ist übrigens. Ein zweites Problem, was ich sehe, auch momentan, dass CRISPR-Cas, wenn es klassische Gentechnik macht, also wenn es ganze Gene reintut oder Gene Drives Organismen oder 5 Gene verändert, also ganz klar unter das Gentechnikrecht fällt, dass ich dort auch ein Problem habe mit dem Monitoring und mit dem Nachweis. Natürlich, wenn ich weiß, nach welchem Gen ich suche, kann ich es nachweisen, aber ich kann nicht mehr nach den klassischen Markergenen suchen, wie das momentan üblich ist im Monitoring-Bereich. Und da haben wir ein Problem, da müssen wir eine Lösung finden in der Praxis, auch für die klassische Gentechnik. Das ist also kein Spezifikum von diesem Grauzonenbereich, in dem wir hier gerade diskutieren. Das wären also 2 Kriterien. Wir müssen uns mit dem Nachweis sicher beschäftigen, zumindest im Monitoring, auch für die klassische Gentechnik. Und natürlich mein Hauptanliegen, das habe ich vorgebracht, dass eben wenn, und Sie haben sozusagen von der ächzenden Natur gesprochen, genau, das ist unser Anliegen. Wir möchten uns die Auswirkungen der Agrarsysteme auf die Ökosysteme sehen und beurteilen können und das richtig machen. Danke.
Darf ich kurz, weil mein Institutionenvertrauen hier, also das Saatgutverkehrsrecht nimmt keine Umweltverträglichkeitsprüfung vor, das ist korrekt. Aber das Bundessortenamt guckt in 3 Jahren auf über 20 Standorten an, was wir machen. Wenn wir was wirklich Besonderes machen, wie jetzt zum Beispiel einen virusresistenten Weizen, der in Brandenburg auf Trockenheit und auf Sand wächst, dann sieht eine obere Bundesbehörde das 3 Jahre lang. Und ist durchaus in der Lage, wenn hier eine Gefahr dabei wäre, die man einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterziehen müsste, darauf zu reagieren. Passiert nicht, weil in der ganzen agrarwissenschaftlichen Szene klar eingeordnet werden kann, das ist eine Kreuzung Weizen mal Weizen, hat ein bisschen andere Standortbedürfnisse an einen Boden und gut ist es. Kirche im Dorf lassen heißt nur, sowas müssen wir weiterhin machen können, zugunsten der Landwirtschaft, ohne dass wir eine millionenteure Prüfung durchlaufen müssen für ein Produkt, was die Million wahrscheinlich nicht erreichen wird an Return in Investment.
Ja, vielen Dank, Frau Frank. Ich wollte noch kurz auf Sie nochmal zurückkommen, Frau Frank. Und auf die GVO-Definitionsfrage. Also nehmen wir, es kann ja sein, dass der EuGH bestätigt, die GVO-Definition erstreckt sich auf genomeditierte Pflanzen. Oder im Nachgang zum EuGH wird das so, soll das so reguliert werden, dass sich die GVO-Definition eindeutig auf genomeditierte Pflanzen erstreckt. Dann hätten Sie doch als Unternehmerin ein echtes Problem. Ne? Denn Sie müssen sich in kostenintensive Regulierung hineinbegeben. Das kann Jahre dauern, bis das zugelassen ist. Ne? Das kann 10 Jahre dauern, ist unbestritten. Ne? Aber wäre es denkbar, und das wäre natürlich auch eine Frage an die Politik dann, Herr Ebner, bevor Sie gehen, man könnte ja einen Kompromiss dann schließen. Wir nehmen zwar diese Definition, GVO-Definition, hin, strikt verfahrensbezogen, alles, was Gentechnik erscheinen soll, da rein. Aber bei der Risikobewertung machen wir Abstufungen. Dass man sagt, also bei diesen genomeditierten Pflanzen, nur dort, wo es um Punktmutationen geht zum Beispiel, da setzen wir eine niedrigere Schwelle an. Wir schauen nur, was ist da an Produkten entstanden. Und wenn das entstanden ist, was wir wollten und sonst nichts Schädliches, dann lassen wir es zu und prüfen nicht noch indirekte und direkte Auswirkungen heute und in 10 und 100 Jahren. Wäre das ein Kompromiss dann, den Sie sich hineinfinden könnten? Und auch wäre das für die Politik ein Kompromiss, wenn wir bei der Risikobewertung praktisch differenzieren, was wir ja bisher nicht hätten?
Ja, die Sache hat ja zwei Aspekte. Also sicher ist eine abgestufte Bewertung dann das nächstbeste. Ich würde sagen, für Produkte aus klassischer Kreuzung und Selektion reicht die heutige Bewertung wirklich aus. Es ist kein einziges Beispiel bekannt in 150 Jahren Züchtungsgeschichte, wo wir da ein Problem erzeugt haben. Ja, die Kartoffel, natürlich, klar. Das ist ganz klar. Ja, natürlich, aber das merken wir ja. Also wenn der Züchter eine Kartoffel im Zuchtgarten hat, an die gar kein Käfer und gar kein Insekt mehr rangeht, dann kommt einem bei der Kartoffel der Verdacht, nach welchen Stoffwechselwegen man da mal gucken muss. Das ist kein wirkliches Problem, in der Literatur ja, in der Praxis nicht. Jetzt müssen wir hier aufhören, weil Sie werden nicht gehört vom Publikum. Die zweite Frage ging ja auch an dich, Harald.
Also die Frage halt, kann man sagen, wir stufen dann bei der Risikobewertung ab. Wir lassen zwar alles unter das Gentechnikrecht fallen, aber nehmen dann innerhalb des Gentechnikrechts bei der Regulierung Abstufungen vor.
Also insoweit ist ja auch schon das heutige Gentechnikrecht abgestuft, weil es ja in manchen Fällen sagt, ist Gentechnik, regulieren wir aber nicht weiter. Ich glaube, das wäre der zweite Schritt, den man dann überlegen müsste, sofern man eine neue Regelung bräuchte.
Das wäre die Mutagenese, machen Sie dann, also ist Gentechnik, aber fällt über Artikel.
Beispielsweise, das mag ich aber heute nicht vorwegnehmen, wie man dann so eine Abstufung vornimmt. Vielleicht ist die denkbar, aber ich glaube, da sind wir noch nicht am Ende des Gedankenkonstrukts. Ich wollte aber noch mal die Frage, also was kann eigentlich beispielsweise das Bundessortenamt leisten? Wir wissen, dass seit Jahren der Etat für Bundessortenamt und für die Sortenversuche rückläufig sind, weil man das Stück für Stück abbaut. Rechnungshof hat gesagt, das muss sich selber tragen, deshalb spart der Bund hier ein. Das heißt, darauf können wir uns künftig auch nicht mehr zwingend verlassen. Mir fehlt eigentlich noch die grundlegende Antwort auf die Frage, warum hätte die Frau Frank wirklich ein Problem, wenn der EuGH sagt, das ist Gentechnik? Sie arbeitet bislang ohne. Also das heißt, morgen hätte sie kein Problem und in 2 Jahren auch nicht. Und wir haben die Frage noch nicht wirklich beantwortet, schaffen wir heute auch nicht mehr. Auf was? Das ist ähnlich wie bei Per Anhalter durch die Galaxis 42. Die Antwort kennen wir schon. Wir wissen nur noch nicht, auf welche Frage das die Antwort war. Ja, also nochmal die Frage, welche Landwirtschaft brauchen wir eigentlich und welche hilft uns wirklich zur Welternährung? Das ist jetzt nochmal ein neues Fass, aber es wurde am Anfang bei den Einleitungen ja aufgemacht, wo es hieß, naja, wer sich vorstellt, es ginge ohne. ohne sozusagen eine industrialisierte, hochtechnologisierte Form der Landwirtschaft, der gehört ja zu den Romantisierern, zu irgendeinem Idyll. Also da wehre ich mich dagegen, so, ich sag mal, so tendenziös Gut und Böse voneinander zu unterscheiden. Ich glaube, dass die 400 Wissenschaftler, die den Weltagrarbericht gemacht haben, nicht alle in die Rubrik Träumer und Spinner subsumiert werden können. Das wäre einfach mein Plädoyer, das an der Stelle auch nochmal ernst zu nehmen. Es gibt auch andere Möglichkeiten, wie wir die Welt ernähren können. Und wenn wir schauen, es gab einen wunderschönen Bericht vom Büro für Technikfolgenabschätzung am Deutschen Bundestag. Der Herr Sauter sitzt da oben vom TAP. Vor 6 Jahren war es, glaube ich, zur Frage Agrarforschung und Welternährung, wo sehr sauber differenziert ausgearbeitet wurde, was eigentlich zur Welternährungsfrage und zum Welthunger beiträgt und zu dessen Lösung. Und die Frage der Gentechnikforschung beispielsweise war da eine marginal irrelevante, muss man wirklich sagen, weil es so viele andere Faktoren gab, die zunächst mal zu lösen sind. Wenn Sie keinen Zugang zu Land haben, ist es völlig wurscht, ob Sie eine gentechnisch veränderte Pflanze haben oder nicht, dann können Sie auf diesem Land nichts anbauen. Wenn dieses Land durch jahrelangen Bürgerkrieg minenverseucht ist, können Sie auf diesem Land nichts anbauen. Wenn durch einen jahrelangen Bürgerkrieg Know-how und Wissen über Generationen verloren wurde, dann müssen wir dafür sorgen, als Weltgemeinschaft, dass dieses Wissen in diesen Ländern wieder entsteht, dass man Landwirtschaft betreiben kann. Und wenn man all diese Ursachen mal aneinanderreihen und schauen, wo entstehen eigentlich Ernährungsprobleme, werden wir feststellen, dass wir die sehr wohl durch sehr viele Maßnahmen lösen können und wir uns dann immer noch nicht die Frage stellen haben müssen, hätten wir eigentlich die Gentechnik dafür gebraucht. Jetzt bitte ich zu entschuldigen, dass ich gehe. Ich habe jetzt gleich Obleutegespräch. Wir müssen den morgigen Ausschuss vorbereiten und da muss ich schnell hin.
Ja, vielen Dank, Herr Ebner. Das etwas größere Fass hatte ich schon noch da. Wir machen es jetzt ohne Sie auf, ja. Aber nicht das ganz, ganz große Fass vielleicht. Aber eine Frage beschäftigt mich eben auch, und das ist deutlich geworden in den Vorgängerreferaten. Bei der Gentechnik scheinen doch viele Ängste, oder auf die Gentechnik scheinen viele Ängste projiziert zu werden, die eigentlich natürlich substanzierbar und real sind, nämlich eine Hochindustrialisierung der Landwirtschaft, zu viel Chemie in der Landwirtschaft, zu wenig Achtung der Biodiversität, der Nachhaltigkeit. Man könnte gerade so weitermachen. Ne? Und die Frage ist, geht es nicht eigentlich darum, dass wir eine konsistente Landwirtschaftsregulierung brauchen, guter agrarischer oder agrarwissenschaftlicher, agrarischer Praxis? Und in dem Rahmen sollten wir vielleicht Gentechnik regulieren. Und das führt natürlich weg dann von der Frage, brauchen wir eine neue Gentechnik-Definition vielleicht, sondern es geht eigentlich in die Richtung, müssten wir eigentlich die Regulierung wo ganz anders suchen. Nämlich dort, wo tatsächlich die Missstände herrschen und wo auch bisher Inkonsistenz herrscht. Es wird argumentiert, die Gentechnik führt zu noch mehr Monokulturen. Die haben wir schon und wir haben auch noch mehr Monokulturen durch den Biomasseanbau. Also die Frage ist, die Probleme haben wir. Sie können auch mit der Gentechnik nicht geheilt werden, sie werden aber auch nicht intensiviert. Müssen wir nicht in Wirklichkeit eine Landwirtschaftsregulierung suchen, die konsistent und kohärent ist und alle diese Probleme mal aufgreift und eigentlich in der Form dann auch die Gentechnik dann mitreguliert?
Ja, natürlich müssen wir das. Deswegen ist es so dramatisch, dass es im Moment so aussieht, als würden uns die internationalen Institutionen gefährdet werden. Es sind natürlich Probleme, die in den Vereinten Nationen oder auch völkerrechtlich jetzt angegangen werden müssen, weil es planetary boundaries sind, die wir hier haben. Es ist völlig richtig, was Sie sagen. Es ist auch richtig, was Harald Ebner gerade gesagt hat. Wenn ich ein Problem habe mit dem Zugang zu Land oder mit Bildung, nur zum Beispiel, oder mit Frauenrechten, dann kann ich die nicht durch Pflanzenzüchtung lösen. Das ist ja vollkommen klar. Also wir brauchen eine gute Art von Landwirtschaft. Da ist die Frage, wer ist wir und wie können wir es fördern und welche Rolle spielt dann Pflanzenzüchtung da drin? Dass sie aber eine spielt, das kann man nicht bestreiten. Wir haben vorhin mal die Zahl gehört, ungefähr 50%. der Ertragssteigerung der heutigen Ertragslagen, die Sache auf Erträge einzuschränken, ist zu knapp. Man braucht hier auch keine Zahl. Ich würde sagen, die Lösung ist das eine tun und das andere nicht lassen, sonst kommen wir hier nicht voran.
Also ich glaube, dass die Gentechnik-Diskussion komplex ist und sehr viele Ebenen hat, das ist unbestritten. Und deshalb ist es auch richtig und wichtig, dass Sie diese anderen Ebenen auch ansprechen. Wir haben sie heute schon an anderen Stellen gehört, die Institutionenkritik, die sich oft in dem gesellschaftlichen Diskurs in einem Playing-God-Argument oder einem Zauberlehrlingsargument äußert. Spiegel-Titelseite, die sagt, synthetische Biologie ist jetzt Playing-God, ist sehr eng auch eigentlich mit einem einer Institutionenkritik oder auch einem fehlenden Vertrauen in die Wissenschaft verbunden. Die agrarpolitische Ebene, die hier gerade angesprochen wird, ist sicherlich auch sehr zentral. Und es gibt ja auch sehr viele, das sieht man in der im CBD-Bereich, sozioökonomischen Ebenen, jetzt gerade bei der Vertragsstaatenkonferenz wurde zum Beispiel auch die Frage gestellt, was das mit traditionellen Wissen, Einfluss auf traditionelles Wissen hat. Wir haben traditionell, pflegen wir unser Saatgut so, wird die synthetische Biologie unsere traditionelle Art zu wirtschaften beeinflussen? Das sind sehr viele Ebenen. Ich glaube aber, was die Gentechnikregulierung angeht, müssen wir uns trotzdem nach wie vor auf die Risikodiskussion oder nicht sozusagen sich da wegducken, die ist auch zentral und wichtig und sozusagen ja auch mein Mandat hier.
Vielen Dank, Frau Engelhardt. Jetzt wollte ich noch, bevor ich dann ins Publikum gebe, wenn noch Fragen sind, noch einen anderen Weg einschlagen, denn wir sind ja schon etwas weggekommen von der Frage, brauchen wir eine neue Gentechnik-Definition, als wir es gerade gefragt haben, wie müsste vielleicht, wo liegen die eigentlichen Probleme, die wir auch mit Gentechnik assoziieren? Jetzt noch eine andere Frage, die auch etwas wegführt von der Frage, brauchen wir eine neue Gentechnik-Definition? Die Frage eben, ist das überhaupt die richtige Frage? Denn müssen wir überhaupt ganz anders regulieren? Das wäre eine Frage, die ich an Herrn Bartsch zunächst richten würde. Denn die Frage taucht ja gerade bei diesen neuen Züchtungstechniken auf. Wir haben die Grenzen verschwimmen zu dem, was noch natürlich, was Gentechnik ist, wie auch immer. Müsste man nicht übergehen zu einer Regulierung, die an die Merkmale anknüpft, Novel Traits. Und dann wäre die ganz andere Frage, nicht nach einer Gentechnik-Definition, sondern nach einer Merkmaldefinition. Könnte man solche Merkmale bestimmen, die dann das Tor öffnen für eine Regulierung von Novel Traits? Also dass ich praktisch nur die neuen Eigenschaften betrachte und bewerte. Aber dann muss ich natürlich wissen, was sind dann die neuen Eigenschaften, die das Regulierungsregime auslösen. Wäre das ein gangbarer Weg? Der geht dann ganz weg von der GVO-Definition.
Wir haben jetzt eine ganze Menge gute Ideen gehört. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, wir müssen vergleichend regulieren, vor allen Dingen vergleichend in der Risikobewertung. Das wird immer nämlich, das ist eine Beobachtung von mir, vergessen, zum Beispiel Off-Target-Effekte. Da wird ja immer gesagt, auch die neuen Techniken haben Off-Target-Effekte. Ja, zweifellos, aber, und das ist das entscheidende Kriterium, es sind definitiv, das wissen wir, mindestens weniger als von klassischer Züchtung. Also auch hier das in Verhältnis setzen neuer Technologien zu bekannten Technologien, die wir schon seit langem als geprüft sicher erachten. Ich denke, das ist ein ganz, ganz entscheidender Moment. Im Moment sind wir ja vom gesetzlichen Auftrag her in so ein Korsett gebunden. Ich meine, ich kann nicht die Welternährung lösen, indem ich halt jetzt mir Anträge angucke und schaue, ist jetzt die und die Pflanze, ist der Cibus-Raps, den wir jetzt ja hatten zur Begutachtung, kann der das Welternährungsproblem lösen? Nein, können wir gar nicht beurteilen. Für uns ist dann wirklich entscheidend, und das prüfen wir ja, ne? Wir gucken uns molekulare Daten an und schauen, ist im Vergleich zu dem, was gemacht wurde und zu den sichergestellt, dass wir nicht mehr Mutationen haben als vielleicht durch klassische Züchtung, also eine molekulare Charakterisierung light. Wir können natürlich wirklich nur ausgehen erstmal von Eigenschaften von Organismen, die wir prüfen wollen, von neuen Techniken. Wir wir gucken ja schon in diesem Vergleich. Natürlichkeit ist eine Frage. Ich weiß nicht, ob Natürlichkeit, da kann man sich vortrefflich drüber streiten. Was ist natürlich? Was ist Natur? Ich denke, ja, da muss man sich mal im kleinen Kreis oder mit mehr Leuten mehr Gedanken machen. Also ich bin sehr auch für den Produktbezug, dass wir den nicht vergessen. Wir dürfen natürlich nicht das Kind mit der Wanne ausschütten, indem wir jetzt plötzlich alles verschärfen, während der Rest der Welt, Kollegen in den USA und in Australien oder sonst wo, das viel aufgrund ihrer Erfahrung erleichtern, wir gar nicht mehr wissen, was hier reinkommt. Sie wissen nicht, was sie an Saatgut bekommen und kriegen da eine völlig schiefe Ebene rein. Also Kirche im Dorf lassen ist, glaube ich, gut.
Ja, Frau Frank, wenn man so eine Normal Trades Regulierung, wäre das ein Ansatz, der geht auch ganz weg vom Verfahren. Denn eigentlich müsste man dann natürlich auch Novel Trades prüfen, die durch konventionelle Mechanismen mit Mutagenese etwa erzeugt wurde? Oder wäre das wieder ein K.O.-Kriterium, weil das Geld kostet, Sie müssen ins Regulierungsverfahren?
Ich sage ja nicht, dass wir nicht regulieren sollen, weil es Geld kostet. Darum geht es nicht. Wir müssen ausschließen, dass wir irgendetwas machen, was für Mensch oder Umwelt gefährlich ist. Und wir müssen ermöglichen, dass wir das wirklich Gute, was wir machen können, mit Pflanzenzüchtung auch getan kriegen. Diesem vergleichenden Ansatz kann ich mich völlig anschließen. Novel Trades, da ist jetzt dann die Frage ganz entscheidend, was betrachte ich als Novel und wozu will ich diesen Ansatz fahren? Also eine der mit CRISPR-Cas erzeugten Pflanzen ist ja eine Woxi-Mutante bei Mais, die verändert die Stärkestruktur. Das ist jetzt ein Trade, den gibt's schon lang, den kann man auch anders erzeugen. Jetzt, wie ist das nun novel? Wollen Sie das regulieren, wenn Sie mich so fragen? Und wenn nicht, haben wir dann ein Problem mit dem Institutionenvertrauen? Also das hier war jetzt eine Punktmutation, das konkrete Ding, so dass ich sagen würde, das muss man sowieso nicht regulieren. Aber wenn wir jetzt gehört haben, das hat mich ja schon auch sehr beeindruckt, wie sehr sich Menschen für Prozesse interessieren, damit müssen wir ja irgendwie erst mal umgehen. Also mir leuchtet der wissenschaftliche Charme ein, zu sagen, wir gucken nur an, was ein wirklicher Novel Trade ist, was äquivalent zu Trades ist, die wir schon kennen, regulieren wir nicht, sind wir raus aus dem ganzen Thema. Aber da muss man sorgfältig drüber nachdenken, ob das besser ist als die heutige Gentechnikregulation, die immerhin Produkt- und prozessbezogen vorgeht, jedenfalls ist so mein Verständnis, und möglicherweise den Sorgen der Bürger und Verbraucher hier sogar näher wäre als so ein Ansatz. Aber jetzt verlasse ich mein eigenes Fachgebiet und lasse mich ein auf das, was ich heute hier gehört habe. Fachlich kann ich mich nur der Meinung von Herrn Bartsch anschließen.
Vielen Dank. Dann noch Frau Engelhardt.
Ja, Ihre Frage ist ja nach dem Trigger für Regulierung. Und ich habe ja vorhin schon unser Anliegen vorgebracht, dass was wir sozusagen für ein Interesse haben, was wir für Organismen sehen wollen. In Kanada wird Novelty als Kriterium genommen in dem produktbasierten Ansatz, der dort gefahren wird. Ich habe lange mit einem Kollegen gesprochen, der ihr Pendant ist von Kanada, und das ist unglaublich kompliziert. Ich glaube nicht, dass wenn wir sagen, wir machen jetzt einen produktbasierten Ansatz, dass wir wirklich den Konflikt gelöst bekommen damit. Es ist nicht einfacher. Es gibt riesen wissenschaftliche Diskurse und Streitigkeiten in Kanada, was jetzt novel ist und was nicht. Sie haben es ja eben auch schon angefangen, darüber nachzudenken. Das ist nicht so einfach. Es werden dort Dinge reguliert, die hier nicht reguliert werden. Ein Beispiel ist, hat gar nichts mit Gentechnik zu tun. Effektive Mikroorganismen sind dort, wären definitiv novel, hätten reguliert werden müssen. In Deutschland müssen sie gar nicht reguliert werden. Es ist einfach ein Import von Mikroben, die hier nicht vorkommen. Das heißt, es ist komplex. Und also ich würde davor warnen, dass vorschnell einen produktbasierten Ansatz zu fordern, ohne sich die Konsequenzen durchzudenken. Das ist so eine Ebene.
Das unterstütze ich sehr ausdrücklich mit den gleichen Argumenten.
Ja, also das ist nicht einfacher. Ich glaube nicht, dass es die Lösung ist, ein produktbasierter Ansatz. In Kanada, wie gesagt, ist es auch nicht wirklich einfach. Das ist so die eine Ebene. Und die zweite Ebene ist sozusagen nochmal dieses vergleichende Argument, dieses Gerechtigkeitsargument, dass Teile sozusagen nicht reguliert sind und wiederum andere Teile reguliert sind, abhängig davon, wie sie hergestellt wurden, vielleicht im Ergebnis auch gleich. Herr Spranger hatte vorhin gesagt, dass Gesetze manchmal simplifizieren müssen. Und ich glaube, der Fall Cibus versus Clearfield ist so eine Unlogik, die einfach daher kommt, dass man irgendeinen Trigger mal definieren muss. Und da wird es auch Fälle geben, die unlogisch sind, die entweder strenger oder nicht strenger reguliert werden müssen. Damit werden wir leben müssen. Ist aus meiner Sicht kein Argument, dieses Gerechtigkeitsargument für oder gegen eine strengere Regulierung. Das kann man nämlich in beide Richtungen lesen, dieses Argument. Man kann das genauso in die Richtung lesen, da müssten auch weite Teile der Zucht reguliert werden, ohne dass ich dafür jetzt ein Plädoyer abgeben will. Ich möchte einfach nur sozusagen auch da die Kirche im Dorf lassen. Dieses Argument kann man in beide Richtungen vorbringen.
Ja, vielen Dank, Frau Engelhardt. Jetzt hatte ich eigentlich angekündigt, ich würde noch Fragen ins Publikum geben oder Fragen aus Publikum entgegennehmen, aber ich habe von der Tagungsleitung einen ganz strengen Hinweis bekommen auf die Zeit. Jetzt weiß ich nicht, wie ich den Vertrauensschutz abwägen kann hier gegen das übergeordnete Allgemeininteresse an der Einhaltung des Zeitplans. Vor dem Hintergrund würde ich versuchen, ganz kurz die Podiumsdiskussion zusammenzufassen und kommt dann noch ein Schlusswort von und Herr Hacker. Gut, dann würde ich ganz kurz versuchen, drei Schlussbemerkungen zu machen zur Podiumsdiskussion. Etwas anders als erwartet gab es keine Einigkeit bei der Frage, brauchen wir eine neue Gentechnik-Definition? Es wurde sogar ausweichend geantwortet.
Zwei Fragen erlaubt.
Also jetzt ganz schnell. Also Herr Taubitz habe ich gerade gesehen. Herr Ammann noch? Ja? Okay, also zwei Experten.
Schnelle
Herr
Frage.
Taubitz und Herr Ammann.
Ist das an? Stelle Frage. Frau Engelhardt, es ist ja sehr sympathisch, wenn Sie sagen, wir wollen das sehen. Sehen können Sie über eine Anzeigepflicht, sehen können Sie über eine Genehmigungspflicht. Auf diesem Kriegsschauplatz will ich mich jetzt gar nicht begeben, sondern die Frage, wer hat zu beweisen, dass das risikolos ist, was da passiert? Ist es die Behörde, die beweisen muss, wir lassen das zu, weil kein übernatürlich großes Risiko damit verbunden ist? Oder muss die Antragstellerin, Frau Frank, beweisen, das, was wir hier machen, ist für die Individuen, die Verbraucher, ist für die Umwelt, ist auch in 10 Generationen noch risikolos? Also wo soll die Beweislast liegen? Und ich glaube, über diese Frage ist noch viel zu wenig diskutiert worden. Denn das ist letztlich die Gretchenfrage. Gut.
Naja, eigentlich ist es auch wieder das ganze Problem, was wir haben, reden wir über den Jetzt-Zustand oder den zukünftigen Zustand. Jetzt-Zustand ist es ganz klar, muss der Antragsteller die Beweislast führen. Unsere Position ist eindeutig und ich glaube, das ist auch klar geworden von den naturwissenschaftlichen Vorträgen, was für eine Potenz in diesen Techniken steckt, dass es eben nicht mehr genau das Gleiche ist wie vorher. Und ich glaube, da muss ich auch als Biologin sprechen, man kann sehr, sehr viele Veränderungen auch mit Punktmutationen erreichen. In 10 Genen schalte ich einen ganzen Pathway aus. Ich glaube, da kann ich ganz gut mit der jetzigen Regelung regeln, dass derjenige, der die anwenden will, auch zeigen sollte, dass die kein Risiko für Umwelt und Gesellschaft haben.
Lassen Sie mich aber nicht bei einer einfachen Punktmutation, die eine Mehltauresistenz im Hafer oder im Dinkel oder in der Erbse verbessert, die volle Beweislast tragen für eine gesamte Methode. Sonst passiert was ganz Einfaches. Es gibt die Erbse, den Hafer und den Dinkel nicht. Und das ist sowieso ein Aspekt, den wir stark beachten müssen. Was wirklich mit den Methoden passiert, hängt davon ab, wer an welchen Kulturarten welche Zuchtziele bearbeitet. Und da gibt's Kulturarten, die viel Geld verdienen und welche, die sehr wenig Geld verdienen, bis fast gar keins. Belasten Sie die schon heute kaum Geld verdienen, mit Regulierungen, die nicht wirklich erforderlich sind unter gesundheitlichen und Umweltaspekten und sie verringern die Biodiversität in den angebauten Kulturarten in der Landwirtschaft. Das ist vermutlich nicht das, was wir wollen.
Dass es nicht erforderlich ist, ist natürlich eine steile These, weil die sozusagen ja auch sagt, dass sämtliche Punktmutationen nicht auch systemische Auswirkungen auf den Organismus haben können und rein singulär zu sehen sind. Es gibt natürlich, das wissen wir eben, um das Beispiel Tumormäuse mal wieder anzubringen, dass es sind auch Punktmutationen, die ganz natürlich große Auswirkungen auf den Organismus haben können. Das heißt aber nicht, dass das dann automatisch gefährlich sein muss. Das ist ganz wichtig, das ist ganz klar.
Klar, ich sehe die Pflanzen, ja. Auf dem Acker, ne? Wenn sehr massive Schäden sind, sehe ich sie, wir gehen vergleichend vor, wir lassen die Kirche im Dorf, ich glaube, da werden wir was.
Ja, also die Frage ist natürlich auch nachgelagert nach der Definition. Ne? Sie betrifft eigentlich auch die Frage der Risikoregulierung. Wollen wir auch runterregulieren an manchen Stellen, ne? Unter welchen Voraussetzungen? Und es gibt unterschiedliche Präventivkontrollsysteme, an die ich unterschiedliche Beweislasten anknüpfen kann. Aber ich kann auch schon früher ansetzen, mein Gesetzgeber, der hat natürlich auch eine Beweislast in gewisser Weise, wenn er in Grundrechte eingreift. Aber jetzt wird es schon zu juristisch zwischen uns, Jochen. Ja, ja Herr Ammann noch, bitte.
Haben Sie gewusst, dass etwa 60% oder etwas mehr der Kulturpflanzen, die wir essen, weltweit strahlenmutiert sind? Haben Sie gewusst, dass letztes Jahr 3 Nobelpreise vergeben wurden, die die Entdeckung der DNA-Reparatur würdigten? Diese DNA-Reparatur, dazu gibt es eine reiche Literatur und ich habe mich durchgewühlt. Als harmloser Botaniker muss ich sagen, diese Reparaturmechanismen sind sehr perfekt und sehr gut. Also es gibt hier trotz streitlustigen Schweizern und Deutschen eigentlich keinen Streit zu der Bestrahlungsmutation. Das ist einfach sinnlos. Erstens die Erfahrung und zweitens die Reparaturmechanismen. Und jetzt höre ich auf, sonst werde ich zu lang.
Ja, vielen Dank. Stellungnahme auch, Herr Bartsch. Keine mehr.
Das berühmteste Beispiel sind die Teigwaren und Spaghetti. Die Spaghetti, das hat die Italiener wunderbar in die Gesetze gebracht, dass sie wussten, dass die Bestrahlungsmotive sind. Und dann habe ich es auch beruhigend.
Er spricht über Spaghetti, also eine dieser wichtigen Mutationen war bei Durum, der Zutat in Pasta.
Das Thema ist, dass auch aus gründlicher Kenntnis der Naturwissenschaft heraus kann man einige Streitfragen abbauen.
Unbedingt.
Oder mindestens abmildern.
Ja. Ja, wenn Sie sich vermitteln lassen, ne, diese Erkenntnisse. Ja, damit, denke ich, sind wir am Ende der Podiumsdiskussion angekommen. Es hat weniger Einigkeit geherrscht, als ich dachte, bei der Frage, brauchen wir eine neue Definition? Manche waren auch ganz ausweichend. Entsprechend gab es auch wenig Einigkeit und Input bei den Fragen, wie könnte es eigentlich aussehen, die neue Definition? Welche Kriterien hatten wir? Ein bisschen kam schon richtig. Bei Novel Traits waren die Einschätzungen eher reserviert, muss ich am Ende sagen, sodass die größte Einigkeit eigentlich darin bestand, dass gewisse Missstände herrschen in der Landwirtschaft, die werden oft auf die Gentechnik projiziert, ne? Und die Frage ist wirklich, ob wir nicht da mal auch angriffen müssten, eine konsistente Regulierung zu schaffen, die eben für Nachhaltigkeit sorgt, für weniger Monokulturen, für Biodiversität und so weiter. Aber das ist wirklich ein noch größeres Fass, das wir jetzt nicht aufmachen können. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit, für die Diskussion und ich übergebe jetzt das Schlusswort an Herrn Hacker.
Meine Damen und Herren, erwarten Sie kein weiteres Co-Referat. Ich glaube aber, zusammenfassend sagen zu können, es war richtig, dass wir dieses Thema angefasst haben. Neue Gentechnik, Gentechnikdefinition. Es war, glaube ich, auch richtig, dass wir das Thema aus verschiedenen Aspekten und von verschiedenen Seiten angepackt haben, sowohl von der naturwissenschaftlich-biologischen Seite, von der rechtlichen Seite, auch von der ethischen Seite. Ich denke, unabhängig davon, wie der Streit ausgeht, der Europäische Gerichtshof entscheiden wird. Das Thema wird uns bleiben und insofern werden wir sicherlich in der einen oder anderen Konstellation uns auch wieder austauschen zu diesem Thema, was wir heute auch getan haben. Ich danke allen, die mit beteiligt waren an dieser Veranstaltung. Danke vor allem dem Ethikrat und der Deutschen Forschungsgemeinschaft auch für die reibungsvolle, sehr harmonische und gute Zusammenarbeit. Wir bleiben ja zusammen. Es war nicht die erste Veranstaltung, die wir gemeinsam gemacht haben und es wird auch nicht die letzte sein, denke ich. Ich danke allen, die als Referenten, als Fragesteller, Fragestellerinnen beigetragen haben heute zu dieser Veranstaltung. Und ich danke vor allen Dingen auch den Geschäftsstellen, die unermüdlich tätig waren im Hintergrund, um von der organisatorischen Seite diese Veranstaltung auch möglich zu machen. Ihnen wünsche ich einen schönen Nachhauseweg. Danke, dass Sie bis zum Schluss ausgeharrt haben. Bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank. Applaus